ARD.
Ich habe schon immer autofiktional gearbeitet, schon mit den ersten Kolumnen, die ich für die Berliner Zeitung geschrieben habe. Aber damals sprachen wir noch nicht von autofiktional, sondern das war eher so, die redet immer von sich selber. Und es galt als sehr unliterarisch. Und jetzt bin ich total froh, dass das Autofiktionale so populär geworden ist und dass keiner mehr sagt, so, ey, was schreibt die denn da? Sondern dass die Leute sagen, das ist toll.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzhaler und Anne-Lore Krohn.
Orte und Worte ist heute an dem Ort, an dem sich alle Büchermenschen wie Fische im Wasser fühlen. Nadine und ich stehen hier in Leipzig auf der Buchmesse. Wir haben uns so ein bisschen an die Seite gestellt, bisschen abseits vom großen Messetrubel. Nadine, wie ist es dir so ergangen hier auf der Messe in den letzten Tagen?
Ganz gut, Anne-Dore. Also das Übliche, was man so auf der Messe hat, ne? Wenig Schlaf, Augenringe, immer auf der Suche nach Essen bin ich zwischendurch, weil ich vergesse, mich rechtzeitig drum zu kümmern. Und die Hallen sind ja sowas von voll. Ich weiß nicht, ich habe total lange gebraucht, um jetzt hier zu unserem Treffpunkt zu kommen. Also die Leute drängen sich um die Bücherstände. Sie wollen lesen, sie wollen neue Bücher entdecken. Und das Lustige ist, ich habe wirklich auf dem Weg hierher gleich zwei Autorinnen getroffen, die ich in den vergangenen Monaten hier im Podcast auch zu Gast hatte. Paula Fürstenberg und Lena Albrecht sind mir entgegengelaufen, haben uns auch kurz umarmt. Also es ist ja auch immer wieder ein Treffen alter Bekannter, ne? Wenn man hier so über die Messe geht. Wie ist es dir ergangen?
Also ich finde, das Gedränge kommt vor allem natürlich auch von diesen ganzen Cosplayern. Man muss hier immer vorbei an irgendwelchen Fabelwesen und fantasieuniformierten Jugendlichen. Die Manga-Halle ist ja auch sehr, sehr groß. Aber ich finde, Leipzig und auch Frankfurt ist immer wie so eine Blase der Glückseligkeit für mich, weil lauter bücherinteressierte Menschen um einen herum sind. Ich laufe hier immer durch die Welt und denke, ach, ist das schön. Ach, der Buchbranche muss es doch gut gehen. Ist doch alles in Ordnung. Die Zahlen sprechen ja leider nicht immer dafür. Ne? Die Buchkäufe sind nach wie vor leider rückläufig. Aber wenn man hier in Leipzig durch die Messehallen geht, dann kriegt man davon eigentlich überhaupt nichts mit. Du triffst heute für Orte und Worte die Schriftstellerin Dilek Güngör. Und zwar wirst du gleich auf der ARD-Bühne in der großen Glashalle sitzen und mit Dilek Güngör sprechen über ihr neues Buch, A wie Ada.
Genau, A wie Ada, das klingt erstmal wie ein Lexikon-Eintrag, ne? Also A wie Ada. Dabei ist es gar nicht so klar, wer diese Ada eigentlich ist. Jedenfalls ist ihr selbst das auch nicht immer ganz so klar. Sie ist auf der Suche nach sich, sie möchte sich besser verstehen und wühlt ein bisschen hier, wühlt ein bisschen da, in der Vergangenheit, in Kindheitserinnerungen, in Begegnungen. Und wir lernen sie eben kennen. Das ist so ein bisschen, als würde man ein Fotoalbum durchblättern. Wir springen mit ihr vor und zurück und lernen sie eben als Kind kennen, als junge Frau, als Studentin, aber eben dann auch als Mutter und Frau eines Mannes. Erzählt wird also das Leben einer Frau, ein Frauenleben. Aber nicht chronologisch, sondern in Miniaturen, in kleinen Szenen und Anekdoten, in Notizen auch manchmal, die Dilek Güngör hier so nacheinander aufreiht.
Dilek Güngör wurde 1972 geboren, lebt in Berlin, ist unter anderem auch als Kolumnistin bekannt geworden. Ich kenne von ihr bisher nur ihren Roman Ich bin Özlem. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt auf euer Gespräch. So, dann gehen wir mal zusammen rüber in die große Glashalle. Und Nadine muss gleich auf die Bühne und ich kann mich ganz gemütlich ins Publikum setzen. Da freue ich mich schon drauf.
Bis gleich.
Wir hören jetzt Nadine und Dilek Güngör auf der ARD-Bühne auf der Leipziger Buchmesse. Viel Spaß, Nadine.
Danke dir. Schönen guten Tag, herzlich willkommen beim Gespräch über das neue Buch von Dilek Güngör. A wie Ada heißt es und ich freue mich sehr, dass wir jetzt drüber sprechen. Hallo Dilek.
Hallo Nadine, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
Herzlich willkommen. Ja, die Buchmesse ist ein wichtiger Ort für uns, denn vor einem Jahr sind wir hier zum ersten Mal gewesen mit unserem Podcast und haben ihn präsentiert.
Orte und Worte heißt er deshalb, weil wir mit Autorinnen und Autorinnen immer rausgehen an andere Orte, an Lieblingsorte oder auch an Schauplätze der Romane. Diesmal sind wir hier auf der Buchmesse in Leipzig, sozusagen da, wo Sie Leser und Leserinnen sind, unter Büchern also. Und ja, ich freue mich, dass wir beide jetzt hier auf der Leipziger Buchmesse sind, zum ersten Mal gemeinsam, Dilek. Ich möchte Ihnen meinen Gast noch kurz vorstellen. Dilek Güngör ist Journalistin und Schriftstellerin, 1972 in Schwäbisch Gmünd geboren. Sie lebt in Berlin. Viele kennen sie vielleicht auch von ihren Zeitungskolumnen, mit denen sie bekannt geworden ist. Einige davon sind auch gesammelt in den Bänden Unter uns und Ganz schön deutsch erschienen. Inzwischen hat Dilek Güngör mehrere Romane veröffentlicht. 2007 ging es los mit Das Geheimnis meiner türkischen Großmutter. Und es folgte Ich bin Özlem. Und 2021 stand sie mit ihrem Roman Vater und ich auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. A wie Ada heißt der neue Roman. Dilek, wir sind auf der Buchmesse. Was ist die Buchmesse für dich für ein Ort? Manchmal glaube ich ja, sie ist ein bisschen ein Unort eigentlich. Ne? Voll laut, stickig.
Also jetzt nach dem vierten Buch oder nach dem sechsten Buch ist die Buchmesse tatsächlich ein Ort für mich, wo ich Leute treffe, die ich wirklich kenne und die ich mag und auf die ich mich freue. Und am Anfang war das einfach ein riesiges Gewusel, was mich auch eingeschüchtert hat und wo ich mich eigentlich mehr so als Besucherin gefühlt habe, wobei ich jetzt das Gefühl habe, ich gehe an Orte und da sind Leute, die ich auch aus Berlin oder aus meiner Straße kenne. Das ist ganz schön.
Ja, so geht es mir auch. Gibt es denn eigentlich etwas, was du immer dabei hast an diesem Ort auf der Buchmesse, so dein Notgepäck? Also ich habe immer eine Tüte Erdnüsse dabei. Einfach so für den Zweck, ein Snack zwischendurch, weil ich immer Angst habe, dass ich nichts zu essen kriege, wenn mein Magen knurrt.
Ich habe eigentlich für keinen Zweck immer irgendwas dabei. Also ich habe auch keinen Talisman und auch keinen Glücksbringer und auch keinen, das muss immer in der Handtasche sein. Ist interessant, dass du das fragst.
Ja, ist mir heute noch so eingefallen, als ich mal wieder meine Erdnusstüte eingepackt habe in die Tasche.
Ich habe Kekse eingepackt, weil ich dachte, wenn wir irgendwo Kaffee trinken, ist vielleicht ganz gut, wenn man Kekse dabei hat.
Orte spielen, wie gesagt, auch in unserem Podcast immer eine besondere Rolle. A wie Ada. Das ist ein Buch, das in Miniaturen, in Szenen, in Anekdoten von einem Frauenleben erzählt, dem Leben von Ada. Mir ging es beim Lesen des Buches ein bisschen so, als würde ich als hätte ich ein Fotoalbum zum Durchblättern in der Hand, denn es springt vor und zurück und wieder zurück. Und es ist ab und zu auch mal direkt verortet. Also wir sind mit Ada in der Sackgasse vor dem Haus, wo sie mit ihren Freundinnen spielt als Kind. Wir sind auf der Party eines Uni-Professors. Wir sind in der Schule. Wir sind am Küchentisch mit den Eltern. Aber eigentlich schwebt der Text ja mehr durch Erinnerungs- und Gedankenräume. Oder wo sind wir mit Ada?
Tatsächlich spielen die Orte gar... Es ist Zufall, dass die an diesen Orten spielen. Also ich habe mir die Orte gar nicht ausgesucht. Und was mich wirklich leitet, ist, glaube ich, dieses... Also ich glaube, Ada ist bei sich. Also das ist so ein Blick nach innen in diese Gefühlswelt dieser Frau. Und ich versuche beim Schreiben so nah an der Gefühlswelt oder an den Gefühlen dieser Figur zu sein, dass der Ort gar keine Rolle mehr spielt und vielleicht auch das Alter gar keine Rolle mehr spielt, sondern dass es wirklich um das, wie fühlt man sich in so einer Situation und was geht einem durch den Kopf. Und das ist, glaube ich, so der rote Faden. Und die Orte sind, die brauche ich quasi nur, damit es da irgendwo stattfindet.
Ein Kapitel in dem Buch fängt damit an. Ada heißt Insel in der Sprache der Mutter, die auch die Sprache des Vaters ist. Und Ada fühlt sich selbst auch wie eine einsame Insel. Mhm. Inwiefern fühlt sie
sich
so?
Als ich angefangen hatte, wollte ich tatsächlich ein Buch über Freundschaft schreiben, also eine Frauenfreundschaft. Ich wollte mich aber so ein bisschen fokussieren auf die schmerzhaften Aspekte einer Freundschaft. Also über das Verbundensein und die Solidarität hinaus, auf zum Beispiel auf Neid oder Missgunst oder Konkurrenzgefühle. Und habe dann diese Figur gehabt, die auch anfangs noch gar keinen Namen hatte, und habe die immer mit einer Freundin, die haben auch in dem Text gar keinen Namen, die sind immer nur die Freundin. Und ich habe versucht, so den Blick auf eine Situation zu werfen und habe dann zufällig von einem Kind gehört, das Ada heißt, allerdings einem Jungen. Und dann habe ich herausgefunden, dass Ada ein Name ist im Türkischen, der für Jungs wie für Mädchen geht. Und dann dachte ich, das passt total gut auf diese Figur. Und auch die Bedeutung Ada auf Türkisch Insel passt auf dieses abgeschottet sein wollen dieser Figur, die einerseits irgendwo dazugehören möchte, aber sich ganz schnell auch erdrückt fühlt von der Zugehörigkeit und die ganze Zeit auf der Suche ist, wo positioniere ich mich, dass die Nähe mir gut tut und angenehm ist und wo bin ich zu weit weg und fall runter.
Ja, sie ist sehr damit beschäftigt, sich einerseits abzugrenzen und andererseits hat sie den sehr starken Wunsch, dazuzugehören. Ne? Sie ist immer so auch zwischen, bewegt sich auch außerdem zwischen Herkunft und Zukunft, ja, zwischen der Fremdheit und vielleicht einer Sehnsucht nach, ja, etwas zu finden, sich zu finden.
Ich habe mich als Kind immer gefragt, ob es, oder ich habe gedacht, es gibt bestimmt Menschen, die fühlen sich in ihrem Leben so verortet und so verwurzelt und so selbstverständlich, dass sie sich gar nicht fragen müssen, wer bin ich oder fühle ich mich zugehörig oder die einfach ihre Umwelt als so selbstverständlich und normal wahrnehmen. Und das habe ich zum Beispiel nicht. Also meine Eltern kommen aus der Türkei, ich bin in einem kleinen Ort in Baden-Württemberg geboren. Also dieses, worin unterscheide ich mich? Und wie viel kann ich mich unterscheiden, ohne dass ich ausgeschlossen werde? Das waren eigentlich immer so die Fragen, die mich beschäftigt haben. Und jetzt mit der Zeit, denke ich, oder im Laufe des Lebens habe ich gesehen, es gibt ganz wenig Leute, die sich wirklich tief verwurzelt und fest verankert fühlen in ihrem Leben. Also ich glaube, es ist vielleicht auch eine menschliche Eigenschaft, dass wir ja, auf der Suche sind.
Es gibt auch immer mal wieder Situationen natürlich, wo wir uns selber nicht mehr erkennen. Also mir ging es jetzt gerade zum Beispiel so, als ich aus der Maske kam, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, man ist immer auf der Suche auch nach sich selbst und kennt sich eigentlich nie wirklich und vollkommen, oder? Also dieses Gefühl kenne ich schon auch.
Ja, oder man denkt, man kennt sich. Also man denkt, man weiß, wer man ist. Und dann reagiert man auf eine Art und Weise oder auch in einer Freundschaft zum Beispiel und hätte nie gedacht, dass man diese Gefühle haben kann, nämlich so viel Eifersucht vielleicht oder Neid oder Konkurrenz oder Missgunst oder etwas nicht gönnen können und gleichzeitig Schuld darüber, dass man es dem anderen nicht gönnen kann, weil es sich so nicht gehört. Also ich glaube, wir stecken auch oft in diesem Dilemma, dass man sich ärgert über die Art und Weise, wie man ist.
Du hast eine Lesestelle vorbereitet. Lass uns doch mal ein bisschen einsteigen in deinen Text und hören, wer Ada denn zu sein scheint.
Ich habe einen Text ausgesucht, der heißt Ausreichend. Nicht genug ist ungenügend. Wovon man nicht genug hat, leiht man sich bei den Nachbarn Mehl oder Eier, manchmal Geld. In der Schule gibt es nichts, was sich Ada bei einem ungenügend leihen kann. In der Schule ist das eine 6 und nichts ist schlechter als eine 6. Für einen Französischtest bekam Ada mal eine. Die Lehrerin hatte sie erwischt, wie sie aus dem Heft da abschrieb. Bekam Ada auch ein Mangelhaft? Ganz bestimmt bekam sie ein Mangelhaft. Woran es hier gemangelt hat, an Konzentration oder Fleiß, Disziplin und Leistungswillen, an Ehrgeiz, an Wissensdurst oder an der richtigen Einstellung? Womöglich ein Verstand. Vielleicht war es auch etwas Kulturelles. Ada bekam auch ein Ausreichend, nicht nur einmal, viele Male ausreichend. Das hier reicht aus. Ausreichend ist genug und genug ist genau richtig. Es bleibt nichts übrig und niemand muss die Reste aufessen, die morgen nicht mehr schmecken. Die Lehrerin will trotzdem mit Mutter telefonieren. Mutter kommt erst am Abend von der Arbeit. Dann hat sie meistens genug von allem, die Nase voll, sagt sie, aber noch Zeit für ein Gespräch mit der Lehrerin. Es reicht nicht aus, dass Adas Leistungen ausreichend sind. Adas Leistungen müssen überquellen. Dann schickt Mutter sie mit einem Teller davon zu den Nachbarn.
Vielen Dank. Das ist eine wunderbare Stelle, die hier auch noch mal gut zeigt, wie du mit Sprache, wie spielerisch du mit Sprache umgehst, Glaubenssätze, Redensarten auseinandernimmst. Und es ist spielerisch auf der einen Seite, aber steckt natürlich auch mehr dahinter als bloße Spielerei. Zum Beispiel heißt es ja an der einen Stelle, die du gerade vorgelesen hast, vielleicht war es auch etwas Kulturelles.
Ja.
Was genau steckt dahinter? Du hast ja gerade schon gesagt, du bist auch das Kind türkischer Eltern und natürlich ist deine Erzählerin Ada es auch. Also inwiefern, was steckt da noch dahinter?
Ja, da steckt ganz viel dahinter, dieses, vielleicht ist es etwas Kulturelles, also dieses, vielleicht ist sie, wie sie ist, aufgrund ihrer Kultur und da wird einem so viel zugeschrieben, aber auch so viel, wie sagt man denn, also auch so viel Abwertung darin, ne? Also das ist bestimmt was Kulturelles. Also da kann man sich noch so bemühen, das haftet an dir dran und das kann man auch nicht sich abgewöhnen. Und dieses Spielerische hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht diesmal beim Schreiben. Und ich habe auch manchmal gemerkt, wie so Wortspiele einfach total gut passen. Also das ist immer so ein bisschen gefährlich, man muss aufpassen, dass es nicht too much wird und dass es manchmal nicht so ins Kitschige gekippt oder zu dick aufgetragen wirkt. Aber ich habe immer versucht, viel Bedeutung reinzubringen und trotzdem es irgendwie leicht und spielerisch zu halten.
Dein Text funktioniert für mich wie ein großer Resonanzkörper für viele verschiedene Themen, die nie ganz auserzählt werden, sondern mitschwingen. Also da ist das Thema eben Kultur, Bildung, Klasse, Herkunft, Elternschaft, ja, aber auch Freundschaft und Prägungen. Du erzählst das in Miniaturen, in Szenen. Es gibt keine chronologische Geschichte. Wieso hast du dich für diese Form entschieden? Wie ist das entstanden?
Ich lese sowas sehr gerne. Also ich lese es gern bei Kolleginnen, und wollte sowas immer mal machen. Und hatte auch meinen Vorgängerroman, Ich bin Özlem, angefangen in Miniaturen und nach 40 Seiten ungefähr gedacht, nee, das lässt sich doch zu einer Geschichte zusammenziehen. Und wollte diesmal aber das wirklich dabei belassen und das auch so beibehalten und konsequent durchziehen. Und ich merke aber, dass ich Bücher so lese, also auch Romane, die einen Plot haben und bei denen es darauf ankommt, dass man sie von vorne nach hinten liest, dass ich die wirklich so kreuz und quer lese, dass ich auch gern einfach springe. Und dass ich manchmal Bücher auch mag mit so einem Resonanzraum. Also ein Satz, der dann in mir so viel wachruft, dass ich dann so das Buch zuklappe und ins Denken komme und vielleicht wirklich mir Notizen mache, die eigentlich mit dem Text nichts mehr zu tun haben, sondern die mich betreffen. Und das macht mir beim Lesen total Spaß. Und ich dachte, ich versuche mal ein Buch zu schreiben, was ich gerne lesen würde. Also in der Art, von der Kürze, von der Vollgeladenheit, sag ich mal, also dass sehr viel auf wenig Raum ist. Ich mag das gerne.
Vater und ich war ähnlich, aber doch ganz anders. Es war eine Art Kammerspiel, sehr stark verortet, eben an einem Platz in dem alten Zuhause der Erzählerin. Und ja, es hieß von diesem Buch, es sei autofiktional. Kannst du damit was anfangen? Also inwieweit hast du die eigene Beziehung zu deinem Vater damals literarisch verarbeitet und inwieweit hast du das hier auch wieder mit eigenen Erlebnissen getan?
Ich habe schon immer autofiktional gearbeitet, schon mit den ersten Kolumnen, die ich für die Berliner Zeitung geschrieben habe. Aber damals sprachen wir noch nicht von autofiktional, sondern das war eher so, die redet immer von sich selber. Und es galt als sehr unliterarisch. Und jetzt bin ich total froh, dass das Autofiktionale so populär geworden ist und dass keiner mehr sagt, so, ey, was schreibt die denn da? Sondern dass die Leute sagen, das ist toll. Und ich habe mich bei Ich bin Özlem und bei Vater und ich immer noch so ein bisschen versucht, von dieser Figur zu distanzieren. Und bei Ada denke ich so, nee. Also ich habe mich wirklich ganz dicht an meinem Gefühl orientiert. Und das ist auch das Einzige, was mich leitet. Also dieses, wie fühlt sich das an? Wie würde die Person reagieren? Wie würde sie sprechen? Also es gibt keine Dramaturgie oder so, an der ich mich entlang hange, sondern es ist wirklich so dieses, der Blick nach innen und wie ist es hier?
Wie sieht deine Textsammlung oder wie sah deine Textsammlung für dieses Buch denn aus? Hast du wirklich so einen Zettelkasten, so wie es manchmal erscheint, wenn man dieses Buch liest?
Nee, also ich mache tatsächlich sehr viele Notizen, aber ich lese sie nicht mehr. Also jeder, der irgendwie journalistisch arbeitet, kennt es vielleicht, man geht wohin, man macht sich irre viele Notizen, aber das, was wichtig ist und die Essenz, die ist ja irgendwie da. Und man guckt dann nochmal so Details nach, ob man ein Zitat richtig hat, aber im Grunde braucht man die Notizen nicht mehr. Und so ist es eigentlich beim Schreiben auch, ich schreibe mir fortwährend irgendwas auf, aber ich gucke mir das dann nicht mehr an.
Wie einfach war es eigentlich, nach Vater und ich jetzt dieses Buch zu schreiben? Also hast du da direkt eine Idee gehabt?
Nee, ich habe auch nie Ideen. Und wenn ich Ideen habe, dann weiß ich immer, warte mal noch 2 Tage, warte mal noch 3 Tage. Diese Ideen sind immer sehr kurzlebig. Und ich hatte nach Vater und ich, und es geht wahrscheinlich vielen so, die schreiben, wenn man ein Buch fertig hat, denkt man, ich habe ja jetzt alles da reingetan. Also es ist ja alles gesagt. Ich werde ja nie wieder was schreiben können, weil was gibt's denn noch zu sagen? Und dann hatte ich so 2 Jahre so ein Loch, wo ich dachte, was schreibe ich? Und dann kam mir diese Idee mit dieser Freundschaft und wurde aber was ganz anderes.
Ich finde, bei deinen Büchern ist es immer so erstaunlich, dass du ja eine ganz konkrete Welt beschreibst, beziehungsweise ganz konkret auch die Protagonistin ja hier auch verortest in ihrer kulturellen Herkunft und so weiter. Aber es ist doch auch so, dass sich jeder darin wiederfinden kann.
Das würde ich mir wünschen. Also das ist immer sehr schön, wenn das Leute bei Lesungen sagen, dass sie sagen, so eine Tante habe ich auch oder mein Vater ist so ähnlich oder dass Männer zu mir sagen, sie haben so eine Beziehung wie die Vater- und ich-Figuren zu ihrer Tochter zum Beispiel. Also wenn das dann auch das Milieu wechselt und die Geschlechter wechselt und das Alter wechselt oder dass Väter sagen, ich habe Angst, meine Beziehung zu meiner Tochter könnte so werden oder so. Also ich möchte natürlich Menschen berühren und ihnen das Gefühl geben, ich spreche von ihnen oder dass die sich in meinem Text spiegeln. Das ist für mich total schön.
Du erzählst in A wie Ada ein Mädchen- und Frauenleben. Ne? Du erzählst ja auch von ihr, wie sie ja, davon erdrückt wird, dass Dinge von ihr erwartet werden. Erst als Mädchen, dann auch als, ja, als Studentin, später auch als Mutter. Manchmal ist sie auch so ein bisschen oder wirkt sie überfordert und möchte sich daraus befreien. Das ist ein ständiges ja, Kämpfen mit sich und mit diesen Erwartungen und mit diesen Rollenzuschreibungen vielleicht auch. Ist es so ein typisches Frauenleben, würdest du sagen, was du auch zeigen wolltest, diese Konflikte, die heute noch ausgestanden werden müssen?
Ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Männer auch innerlich hadern, aber dass die vielleicht andere Mechanismen haben, das zu verdecken oder zu vertuschen oder zu kompensieren. Und jeder hat so seine eigenen Wege. Das nicht, weil wir wollen das ja nicht. Wir wollen nicht, dass die anderen sehen, dass wir hadern. Die anderen sollen nicht sehen, dass wir nicht wissen und dass wir keinen Plan haben und dass wir nervös sind und dass wir uns nicht trauen, weil wir wollen ja immer alles können und alles muss immer toll sein. Ich weiß nicht, ob sich das so trennen lässt in Geschlechterverhalten.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf den Ort, an dem wir uns hier befinden. Wir sind auf der Buchmesse, das heißt, wir sind ja unter ganz viel Literatur, unter ganz vielen Büchern. Und das Motto dieser Buchmesse ist auch, Who is still reading? Wann hast du zum letzten Mal so richtig genussvoll gelesen?
Also immer weniger leider, aber ich lese gerade von Elizabeth Stroud, eine amerikanische Schriftstellerin, ihr letztes Buch, das heißt Lucy by the Sea. Ich liebe Elizabeth Stroud sehr, deshalb lese ich eigentlich sehr genussvoll, was sie schreibt. Aber ich habe manchmal auch Monate, wo ich der Stapel an meinem Bett wächst und wächst und wächst und ich lese immer nur 20 Seiten und lege es weg. Das liegt gar nicht an den Büchern, sondern ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist so, es packt mich nichts. Vielleicht ist es auch so die Abgegessenheit vom Leben, denke ich manchmal, dass man einfach sich nicht mehr so richtig einlassen möchte oder keine Ahnung.
Die Konzentration fehlt, aber gibt es denn vielleicht ein Buch, das du dann immer wieder zur Hand nimmst, in dem du immer wieder liest, weil es eine Art Lebensbegleiter geworden ist für dich?
Ich habe vielleicht eher so Phasenbegleiter. Jetzt zuletzt war es, ich habe viel in Heike Geißlers Die Woche gelesen, weil ich ihren Ton sehr mag und auch dieses Verstrickte und ein Satz geht in den nächsten und sie hat auch was sehr Spielerisches, davon habe ich mich sehr inspirieren lassen, das mag ich sehr. Und dann gibt es ein paar Bücher, die ich so auf dem Regal stehen habe und denke, wenn ich alle Bücher hergeben müsste, diese 4, 5, die bräuchte ich schon.
Diese Buchmesse hat sich auf die Plakate auch ein anderes, politischeres Motto geschrieben, Demokratie wählen jetzt. Das ist hier in den Hallen zu lesen, das war auch bei der Eröffnung zu spüren, als viele der Gäste dort das hochgehalten haben, dieses Plakat. Wie sehr glaubst du persönlich denn an das Lesen, an die Literatur als demokratiestärkendes und förderndes Element?
Das weiß ich tatsächlich nicht. Also wir hoffen es natürlich alle und wir wünschen es uns. Und wir wünschen uns natürlich, dass wir ins Leben eines anderen eintauchen können, wenn wir seine Gefühle und seine Gedanken lesen können. Aber ob es dann so wirkt, weiß ich nicht.
Verstehen hilft vielleicht manchmal. Also
Verstehen hilft, aber Wissen hilft manchmal nicht. Also wir wissen ja bei unseren schlechten Angewohnheiten, wir wissen schon, dass wir nicht die Tüte Chips leer essen sollten. Wir essen sie dann trotzdem leer. Also allein hier reicht's nicht.
Glaubst du denn, dass dein Schreiben etwas verändert? Also nicht das Lesen, aber das Schreiben von Literatur, von Büchern?
Also für mich, also ist es, glaube ich, auch zu viel und eine große Erwartung, dass man, also für mich ändert es was, weil ich fühle mich gut, wenn ich schreibe und ich liebe das Schreiben. Was es bei den anderen bewirkt, weiß ich nicht.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Dilek Güngör und A wie Ada.
Danke sehr, vielen Dank.
So, Nadine ist wieder runter von der ARD-Bühne. Es war gut besucht, ziemlich viele Leute saßen da im Publikum. Das ist ja immer schon toll, auf der Buchmesse, finde ich, auf diesen großen Bühnen zu sitzen. Und dann sitzt man da in der großen Glashalle, das ganze Publikum. Wie war das?
Aufregend. Aufregend und auch schön, mal direkt seinem Publikum gegenüber zu sitzen. Also wirklich mal zu Leuten zu sprechen, die nicht nur mit dem Ohr am Radio oder am iPad oder am Smartphone hängen, sondern tatsächlich mal die Leute zu sehen, die sich für Literatur interessieren und für Bücher begeistern.
Und es ist auch fast niemand aufgestanden. Es ist total normal hier auf den Messen, dass irgendwo in den hinteren Reihen mal irgendjemand aufsteht, woanders hingeht. Aber ich saß ja im Publikum und es sind wirklich fast alle sitzen geblieben. Es war auch ein spannendes Gespräch von dir mit Dilek Güngör. Ich habe große Lust, das Buch jetzt zu lesen, A wie Ada. Interessant fand ich auch, dass sie gesagt hat, sie sei so froh, dass jetzt autobiografisches Schreiben total salonfähig geworden ist, populär geworden ist. Und diese Miniaturen, in Miniaturen ein Frauenleben zu erzählen, ist es denn deiner Meinung nach eher auch ein Buch für Frauen oder ist es Quatsch, da jetzt so eine Kategorien aufzumachen?
Es geht um eine Frau, es geht um ein Frauenleben, aber ich glaube, das Buch öffnet viel mehr Räume. Also diese Suche nach sich selbst, dieses zwischen Herkunft und Zukunft zu stehen, dieser Versuch, sich gegen Erwartungen und Rollenzuschreibungen der Gesellschaft zu stellen. Ich glaube, das kennen alle, nicht nur Frauen. Und A wie Ada bietet wirklich so schön viele Anknüpfungspunkte. Das ist halt das Tolle an Dilek Güngörs Literatur, dass sie vieles andeutet, vieles schwingt mit, auch viele gesellschaftliche Diskussionen. Aber sie erzählt es nicht aus. Also es bleibt immer sehr viel Platz für mich als Leserin, da mich selbst auch drin zu entdecken, ne? Und mir Fragen, weitere Fragen zu stellen. Das finde ich so toll. Und deswegen würde ich sagen, das ist kein Frauenbuch, sondern das ist eigentlich mal wieder ein Buch für alle. Ada ist ja auch, das habe ich auch gelernt, in der türkischen Sprache eben ein Name für Männer wie für Frauen.
Diese Buchmesse ist natürlich auch wieder eine sehr politische. Ganz klar, in diesen Zeiten, also am Mittwochabend zur Eröffnung gab es ja den Friedenspreis zur europäischen Verständigung, zum Beispiel an Omri Böhm für sein Buch Radikaler Universalismus. Das ist schon, finde ich, was in diesem Jahr nochmal besonders durch diese Messehallen schwingt, natürlich, weil sich die Bücher natürlich auch immer wieder auf die Weltlage beziehen lassen. Wie erlebst du das?
Ja, ich erlebe das auch so wie du. Nicht zuletzt hat sich die Messe ja auch selbst eine Art Motto, ein zweites Motto mit noch gegeben. Und zwar Demokratie wählen jetzt. Das ist auf allen Plakaten hier zu lesen. Bei der Eröffnungsfeier am Mittwoch haben das auch viele in die Höhe gehalten, nach Aufforderung eben der Messeleitung. Und bei der Eröffnungsfeier selber gab es Zwischenrufe. Es gab den Versuch, die Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz zu stören. Sie wurde gestört und Olaf Scholz hat dann gesagt, uns alle führt in Leipzig die Macht des Wortes zusammen und nicht die Macht des Geschreis. Und ich finde, er hat so recht. Es wird viel zu viel geschrien, anstatt sich mal zuzuhören. Und das sollten wir doch wieder mehr tun. Und dafür kann eine Buchmesse ja auch immer ein guter Anlass sein. Also diese Zwischenrufe, die kamen ja mutmaßlich von pro-palästinensischen AktivistInnen. Der Israel-Palästina-Gaza-Krieg und Konflikt ist natürlich, ne, spiegelt sich ja wieder in der Welt der Literatur und auch auf dieser Buchmesse. Und ich finde, wir sollten ja diese Messe zum Anlass nehmen, uns wieder mehr zuzuhören und auch den Büchern vielleicht zuzuhören. Denn Bücher haben ja wirklich den Vorteil, die nehmen sich Zeit, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen. Bis wir es dann lesen können, vergeht eben viel Zeit, es muss ja geschrieben werden. Und wir wiederum sind dann das Gegenüber dieser Bücher und können eben diesem Text zuhören und den einfach mal schwingen lassen. Und ich finde, das könnte uns doch weiterhelfen. Also Lesen hilft. Das ist zwar eine platte, aber doch, finde ich, immer noch sehr wahre Formel.
Ja, und wo sonst kann man so tief eintauchen in die Biografien und in das Leben von anderen Menschen, kann das Geschlecht wechseln, das Alter wechseln. Eben. Und zum Beispiel kann man das tun mit Dilek Güngers neuem Buch, A wie Ada, ein Buch, in dem sie in lauter Miniaturen über ein Frauenleben nachdenkt, es darstellt. Erschienen ist dieses Buch im Verbrecherverlag, es hat 112 Seiten und kostet 20 Euro. Und diese Folge von Orte und Worte könnt ihr wie immer hören in der ARD Audiothek und auf den meisten Podcast-Plattformen.
Und in der ARD Audiothek findet ihr auch den neuen Podcast Kehlmanns Helden. Der Schriftsteller Daniel Kehlmann und sein 15-jähriger Sohn Oskar sprechen hier über ihre Helden. Das sind Helden aus Filmen, aus Serien, aus der Musik und aus Büchern. Ja, und Kafka kommt natürlich auch vor. 6 Folgen gibt es in der ARD Audiothek. Viel Spaß beim Hören. Das war Orte und Worte von der Leipziger Buchmesse. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Und ich bin Anne-Dore Krohn.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzzahler. Technik Angelika Schäfer. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von RBB Kultur und RBB 24 Inforadio.